Wird 2025 ein besseres Immobilienjahr? Das Jahr 2024 war kein einfaches Jahr für die Immobilienwirtschaft. Das Transaktionsgeschehen war immer noch eingeschränkt. Die Immobilienpreise erholten sich nur langsam. Doch wie wird es in 2025? Unsere Einschätzung gibt es in dieser neuen Folge der 1A Lage und hier die Fragen im Einzelnen. Das IW hat eine neue Konjunkturumfrage veröffentlicht. Wie steht es um die Wirtschaft insgesamt im Jahr 2025? Was bedeutet das für die Immobilienwirtschaft? Was spricht für den Immobilienmarkt im Jahr 2025? Wie entwickeln sich die Zinsen 2025? Was macht die Politik 2025? Und ist 2025 nun das richtige Jahr, um endlich in den Immobilienmarkt zu investieren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Interhyp, dem Spezialisten für private Baufinanzierung, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilienpodcast. Heute reden wir über das, was vor uns liegt und das ist natürlich naheliegenderweise am Anfang eines Jahres das neue Jahr. Und das wollen wir natürlich nicht irgendwie nur dahin plappern und mal schauen, wie es euch so geht und wie ist das mit den Vorsätzen für dieses Jahr und diese ganzen Themen, sondern wir wollen das ganze Thema Immobilienjahr mal ein wenig. Gibt es Foundation, heißt es im Englischen. Fundation funktioniert aber im Deutschen nicht. Also Fundament, wissenschaftliches Fundament wollen wir einfügen und dafür brauchen wir ihn. Unseren bereits in 2024 und 23 und 22 und 21 und 20, so lange machen wir es jetzt schon, immer beliebter werdender und auch intelligenter werdender. Das kann man, glaube ich, über die Zeit sagen. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke. Frohes neues Jahr.
Genau das wollte ich gerade sagen. Frohes neues und auch dir da draußen natürlich ein frohes neues und hoffentlich nicht allzu verregnetes neues Jahr, wie es hier in Hamburg ist. Aber Winter in Hamburg, der Regen wird kalt. Das ist anders als im Sommer, der Regen wird warm. Genau, aber ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, du bist gut reingekommen und hast es nicht zu sehr krachen lassen. Auf jeden Fall erinnerst du dich noch an alles das, was wir jetzt hier inhaltlich machen wollen, das ist ja schon mal ein Anfang. Nee, aber man kann das so sagen, oder? Über die Jahre bist du klüger geworden.
Ich hoffe zumindest nicht dümmer, ne?
Wir messen ja Gott sei Dank nicht, was du alles vergessen hast.
Aber tatsächlich, wir haben bald fünfjähriges Hauke, ne?
Ist der Hammer, oder?
Das ist schon krass.
Das ist schon crazy, genau. Aber das wird auf jeden Fall, und das kann man vielleicht auch schon mal sozusagen, ohne dass man jetzt hier nicht so richtig seriöser Vorhersager ist, kann man sagen, also das fünfte Jahr wird uns auch ereilen von diesem Podcast im Jahre 2025. Okay, aber darüber wollen wir natürlich heute nicht reden. Die Leute, die uns zuhören, haben eingeschaltet, weil sie natürlich wissen wollen, wie wird das Immobilienjahr 2025 und wie es der Zufall so will, hat das IW eine neue Konjunkturumfrage veröffentlicht. Ja, wie steht's denn eigentlich um die Wirtschaft insgesamt im Jahr 2025, Michael? Lass uns mal rinkicken in die Zahlen.
Ja, man muss leider sagen, so richtig gut sind die Perspektiven für 2025 nicht, was die Gesamtwirtschaft angeht. Insgesamt stellen wir fest, dass viele Unternehmen auch Stellen abbauen wollen. Vor allen Dingen in der Industrie. Die Unternehmen sagen, gerade mal 14% wollen mehr Beschäftigte einstellen. 44% sagen, sie wollen Stellen abbauen. Insgesamt auch weniger Investitionen. Also nur 23% sagen, sie wollen mehr investieren. 40% sagen, sie wollen weniger investieren. Also das sind alles in allem nicht sehr erbauliche Nachrichten bekommen. Wenn man so die Konjunkturprognosen sieht, wie wir sie gerade gemacht haben, ich glaube, meine Kollegen sagen 0,3% im nächsten Jahr. Das kann man Wachstum schimpfen, aber es ist eigentlich eine Stagnation, die wir da
weiter. Nominal oder absolut?
Nominal, ja. Ja, also real, ne? Aber gut, im Prinzip ist das dann das sechste Jahr in Folge, wo wir stagnieren, wo wir nicht wirklich vom Fleck wegkommen. Und ja, also von daher die konjunkturellen Aussichten sind alles andere als gut. Das muss man leider sagen.
Genau, es gibt ja immer Märkte, die sind davon nicht so richtig betroffen. Und wir wähnen uns ja in einem dieser Märkte, in der es irgendwie trotzdem immer richtig gut weiter die Post abgeht. Und ist das denn so? Also was bedeutet das für die Immobilienwirtschaft? Insgesamt kann man sagen, okay, die Wirtschaft kommt nicht richtig zusammen, aber es gibt ja ein paar Nebenbedingungen, die vielleicht interessant sind. Immer weniger Leute auf dem Arbeitsmarkt, immer mehr Leute, die eine Wohnung suchen. Also gibt es ja vielleicht doch ein paar gute Nachrichten für die Immobilienbranche. Hau mal einen raus.
Naja, ich würde sagen, die Lage für die Immobilienwirtschaft ist zumindest nicht so schlecht wie für die Gesamtwirtschaft. Ich muss schon gestehen, ich war schon mal ein bisschen optimistischer, weil die Dienstleistungen sich ja viel besser entwickelt haben als die Gesamtwirtschaft. Das ist immer noch so, aber wir sehen jetzt so langsam auch in der Dienstleistungsbranche so ein paar Schleifspuren, würde ich mal sagen. Also die Dienstleistungsbranche, die entwickelt sich immer noch weiter, hat auch noch ein positives Wachstum, aber auch das flacht sich ein bisschen ab. Und tatsächlich müssen wir feststellen, dass auch im Dienstleistungsgewerbe weniger Unternehmen jetzt neu einstellen wollen. Also da sind es noch etwa 23%, die einstellen wollen, 35%, die eher abbauen wollen. Also auch da kriegen wir nicht mehr so ganz positive Beschäftigungssignale her. Das heißt, es könnte durchaus im nächsten Jahr auf wieder 3 Millionen Arbeitslose gehen. Wir waren jetzt die ganze Zeit eigentlich so bei 2,5 Millionen Arbeitslosen. Das ist tatsächlich nicht so erbaulich, aber wir müssen eben auch feststellen, die Konkurrenz um Beschäftigte ist immer noch da, ne? Auch wenn die Lohnsteigerungen zuletzt sich auch ein bisschen abgeflacht haben, aber es sind immer noch Reallohnsteigerungen von 2,9% gegenüber dem Vorjahr. Also das ist durchaus noch positiv. Und von daher bin ich nicht ganz so pessimistisch, sondern sehe durchaus auch noch Chancen für die Immobilienwirtschaft.
Okay. Was ja 0,3 Wirtschaftswachstum, 2,7 hast du gerade gesagt, Lohnsteigerung real, das sind ja zusammen schon fast 3, insofern, da wird ja so langsam Schuh draus. Aber die Frage ist natürlich, was spricht denn überhaupt für den Immobilienmarkt im Jahr 2025? Gibt es da ja ein Thema, wo man sagt, da müssen wir ganz besonders hingucken, weil da wird eigentlich das Geschäft im Jahr 2025 gemacht?
Also wie gesagt, die Nachrichten sind jetzt allesamt nicht so wahnsinnig stark, aber wir müssen eben schauen, von welchem Niveau kommen wir. Wenn wir jetzt gerade mal auf die Städte schauen, sehen wir einfach, dass die weiterhin sich relativ robust entwickeln. Also die, gerade weil der Dienstleistungsmarkt ja relativ robust ist, Städte wie Berlin, München, Düsseldorf, Köln, allesamt sind eher abhängig von diesem Dienstleistungsbereich, der sich noch alles in allem relativ ordentlich entwickelt. Wir haben nach wie vor die Reallohnsteigerung und wir haben ja auch noch die Bevölkerungsentwicklung. Also wir sehen ja in den Großstädten, in den Ballungsgebieten nach wie vor eine relativ kräftige Bevölkerungsentwicklung. Zum einen natürlich durch internationale Zuwanderung, zum anderen aber eben auch durch junge Bevölkerung, die innerhalb Deutschlands dann in die Großstädte zieht. Also da haben wir nach wie vor eine starke Entwicklung. Plus, das müssen wir eben auch sehen, wir haben eben ein sehr, sehr knappes Wohnungsangebot. Und das ist eigentlich das, was den Wohnungsmarkt ja ziemlich antreibt. Wir gehen jetzt davon aus, dass 2024 nur noch 260.000 Wohnungen gebaut worden sind. Wir kennen die genauen Zahlen ja leider erst im Juni. Ne? Da gibt es immer einen entsprechenden Nachlauf. Und dann gehen wir davon aus, dass 2025 nur noch 230.000 Wohnungen gebaut werden. So, und wir als IW haben gesagt, 370.000 müssten wir bauen, ne? Vor allen Dingen natürlich einen Großteil in den Großstädten. So, und da können wir uns eben klar machen, das knappe Angebot trifft auf nach wie vor eine sehr robuste Nachfrage. Es könnte ein bisschen zahlungskräftiger sein, ja, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen gegenüber vielleicht vor 3, 4 Monaten. Da war ich noch ein bisschen optimistischer, was die Nachfrage angeht, aber nichtsdestotrotz haben wir diese positive Reallohnentwicklung, das treibt eben auch die Nachfrage und von daher gehe ich auch davon aus, dass auch im Jahr 2025 die Neuvertragsmieten relativ kräftig steigen. Wir hatten zuletzt rund 5,2% Neuvertragsmietensteigerung bundesweit, in den Top 7 Standorten mehr als 7% Neuvertragsmietenwachstum. Das wird in ähnlicher Kategorie sich fortsetzen. Das ist natürlich etwas, was die Immobilienmärkte treibt, was auch die Wohnungspreise letztlich treibt. Und dazu haben wir eben auch noch die Zinsentwicklung. Und alles in allem ist das eben nach wie vor eine sehr, sehr komfortable Situation für die Wohnungswirtschaft. Und ja, von daher denke ich, werden wir weiter steigende Preise sehen. Wir haben jetzt 2024 wahrscheinlich, die Zahlen sind auch noch nicht raus, aber wahrscheinlich ein kleines Plus, was den Immobilienmarkt angeht. Und ich denke, dieses Plus wird sich in dem Jahr jetzt noch ein bisschen vergrößern.
Klingt doch eigentlich gar nicht schlecht. Also insofern sind wir weiterhin happy mit dem Blick auf den Immobilienmarkt. So, wenn man sich überlegt, grundsätzlich, wir sind wieder das Schlusslicht Europas. Das ist ja auch irgendwie, weißt du, als HSV-Fan muss ich ganz ehrlich sagen, das Thema mit der Tabelle drehen, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Und warum soll das nicht Deutschland in Europa auch mal so gehen? Okay, aber Spaß beiseite, was natürlich auch so ein bisschen du hast gesagt, wir haben 230.000 Wohnungen prognostiziert, die genauen Zahlen kommen im Juni, ihr habt gesagt, 270.000 brauchen wir, das heißt dieses
370.
Dieses Delta, kann man eigentlich schon als, also prozentual als Wertsteigerung mit verbuchen, oder? Also kann man diesen Umkehrschluss machen, dass man sagt, also da fehlen so rund ein Drittel der Wohnungen, das heißt prozentual sind das, aber wahrscheinlich ist es zu kurz gesprungen, oder kann man sagen, so die Preise werden auch dieses Jahr zumindest nominal wieder ein Drittel anziehen?
Also so einfach kannst du es natürlich nicht rechnen. Es wäre natürlich eine schöne Faustformel. Es braucht ja immer zwei Dinge, ne? Das eine ist, es braucht eine Knappheit, das heißt, du brauchst eine Konkurrenz um die Wohnung. Und das andere ist natürlich die Frage, wie zahlungskräftig sind die Leute? So, stell dir mal vor, die haben alle kein Geld und Wohnungen sind knapp. Naja, dann werden die Preise trotzdem nicht hochgehen, weil mehr als dein letztes Hemd kannst du halt nicht geben. So, und von daher macht sich das natürlich schon bemerkbar, dass vielleicht die wirtschaftliche Dynamik etwas weniger wird, dass jetzt die Löhne vielleicht nicht ganz so stark steigen im nächsten Jahr, wie wir das jetzt dieses Jahr erlebt haben. Das würde dann natürlich schon die Möglichkeiten für die Mietensteigerung etwas begrenzen. Aber ich sehe gerade in den Großstädten ja nach wie vor eine stärkere Dynamik, auch was die Löhne angeht. Wir hatten in Berlin fast 1 Prozentpunkt mehr Lohnwachstum als im Rest des Landes. Das steht für mich dann prototypisch für viele Großstädte. Und wir müssen einfach sehen, dass gerade in den Großstädten nach wie vor sehr viele Menschen gutes Geld verdienen und eben auch bereit sind, fürs Wohnen entsprechend viel auszugeben, auch in den Umlandgemeinden. Also von daher hat das natürlich schon Effekt. Also ich würde schon davon ausgehen, dass diese Mischung aus nach wie vor robuster Entwicklung, was die Lohnentwicklung, was den Arbeitsmarkt angeht, plus eben die Knappheit, das wird die Mieten weiter treiben. Ob es nun mehr als 5 oder weniger als 5% im Durchschnitt nachher sind, werden wir sehen. Aber prinzipiell sind die Voraussetzungen gegeben, dass es auch relativ viel wird.
Okay, in Hamburg sagen wir, teache mir die Utsichten. Wir wollen das jetzt aber ein bisschen plausibilisieren. Die Frage ist ja, wenn ich ein Delta habe von ungefähr ein Drittel nicht gebauter Wohnung, was glaubst du, wie sich das prozentual Pi mal Daumen niederschlägt? Also gibt es da irgendwie eine Korrelation, wo wir sagen können, das ist es? Natürlich, du hast gesagt, die Zahlungskräftigkeit des Marktes muss auch gegeben sein, keine Frage. Aber da muss ja irgendwie, da muss ich ja mal einen Kopf dran kriegen. Also dann sage ich, okay, ich bin im Wohnungsmarkt, also im Mietwohnungsmarkt, da geht es ja vor allen Dingen hoch her, dann bin ich auf jeden Fall in Ballungsgebieten und dann habe ich eine Steigerung von, na, mehr oder weniger 5%. Sag doch mal so ein Pi mal Daumen, also was geht dieses Jahr?
Naja, wir sind ja gerade mit der Glaskugel unterwegs, ne?
Eben.
Also ich denke, was wir ähnlich starke Mietsteigerungen in diesem Jahr auch sehen werden wie im letzten Jahr. Also das kann schon in den Top 7, so im Durchschnitt über 7% sein bundesweit. Ja, denke ich, werden wir auch wieder bei etwa 5% sein.
Okay, damit siehst du. Dann kann man ja sagen, ein Drittel nicht gebaute Wohnungskapazität, Pi mal Daumen, sind Pi mal Daumen 5%, 5-7% Immobilienpreissteigerung.
Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Nein, dafür ist die Sache einfach zu komplex. Wie gesagt, du musst ja die Zahl der, also die Bevölkerungsentwicklung musst du berücksichtigen, du musst eben die Zahlungsfähigkeit berücksichtigen.
Weiß ich, hast du alles schon gesagt, aber weißt du, wir leben ja in Modellen, deswegen machen wir ja Modelle, damit sie Dinge vereinfachen. Und dann muss man ja irgendwie näherungsweise, gut, wir wissen jetzt, also es gibt auf jeden Fall weiterhin Wohnungsmangel. Das an sich ist schon mal ein guter Preisindikator. Und jetzt ist die nächste Frage auch. Das ist auch immer ein Indikator für die Preise. Wie entwickeln sich die Zinsen? Eine unserer Lieblingsfragen. Ist die Währung kaputt oder gibt's noch Zinsen? auch ein bisschen zu kurz formuliert, aber also was glaubst du, wo bewegen sich die Zinsen hin?
Also tendenziell werden die Zinsen auch weiter rückläufig sein. Wir haben jetzt den letzten Zinsentscheid gesehen, die EZB hat die Zinsen nochmal gesenkt. Es ist immer ganz gut, sich das anzuschauen, was die EZB, wovon die EZB selber ausgeht. Sie geht zum Beispiel davon aus, dass der Euribor, also das ist der Interbankenzins, auf 2% sinken wird, von heute etwa noch 2,6%. Und dass auch die Staatsanleihenpapiere, die deutschen Bundesstaatspapiere auf etwa 2,5% zurückgehen. Und das gibt schon etwas Raum, dass eben auch die Finanzierungskosten für Wohnungsbaukredite noch etwas fallen könnten. Man gibt natürlich immer ein Gap zwischen den Staatspapieren und den Finanzierungszinsen. Aber ich denke mal, so unter 3,5% Richtung, vielleicht 3%, könnte es schon gehen. Es hängt natürlich immer bei den Finanzierungszinsen davon ab. Also ich rede jetzt hier von den 10 Jahre Zinsbindung. Hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was so gesamtwirtschaftlich passiert, was eben auch geopolitisch passiert. Also das heißt, schwere Krisen können natürlich immer dazu führen, dass es da auch eine Belastung gibt, dass es vielleicht auch steigende Risikoprämien gibt, dass es vielleicht einen Inflationsschock gibt. All das ist natürlich zu berücksichtigen. Aber so im Großen und Ganzen, denke ich, sehen wir kontinuierlich, dass die Zinsen etwas zurückgehen könnten. Das geht nicht so schnell, wie sich das viele vielleicht vorstellen. Aber eine gewisse Entlastung sehe ich da schon auch. So, und ich bin dem Hauke heute zu moderat.
Also, zu lapidar. Das ist so eine gewisse Entlastung, kann man hier schon. Also stelle ich mal in Aussicht, das könnte passieren, ist mir jetzt echt nicht genug. Also jetzt mal Butter bei die Fische.
Naja, also ich habe ja gesagt, es könnte, also wenn ich jetzt mal so in die nächsten 12 Monate schaue, ich denke, wir sind dann eher beim Zinsniveau für die 10 Jahre Zinsbindung um die 3%. Ja. So, und das ist gegenüber heute nochmal etwa 50 Basispunkte weniger. Und das ist ein deutliches Stück. Aber da sind wir natürlich immer noch weit davon entfernt, wo wir mal waren mit den 1%. Aber jetzt mal dieses Gesamtbild, und deswegen macht es schon Sinn, optimistischer auf den Immobilienmarkt zu schauen. Wir haben eben nach wie vor diese Mietdynamik, die stärker ist als noch in den Boomphasen. Wir haben die fallenden Zinsen, und das in der Kombination wird einfach dafür sorgen, dass die Immobilienpreise auch wieder stärker anziehen. Ja, da würde ich jetzt sagen, wir sind nicht bei 10%, wie wir das mal in den 2010er Jahren oft hatten, aber so in Richtung 5%, da würde ich mich mal hinauslehnen, kann ich mir schon vorstellen, nominal, ja, 5% Wachstum bei den Immobilienpreisen.
Ja, okay, gut. Also 5% machen wir schon mal fest. Da gucken wir dann am Ende von Q1 mal, ob wir uns auf den Weg gemacht haben. Das ist ja irgendwie vielleicht ein ganz guter erster Moment, um mal Bilanz zu ziehen, so wir denn überhaupt die ganzen Zahlen schon haben. Wie gesagt, das Defizit kommt ja erst im Juni und so. Das ist ja alles eine Katastrophe, diese Transparenz, in der wir uns... Aber es gibt ja eine gute Nachricht für Deutschland. Das habe ich jetzt auch immer wieder gehört, wenn es sozusagen um die Verteilung der Fähigkeiten in der Welt geht. Ne, also China hat sich aufgemacht, die Werkbank der Welt zu sein, also da wird produziert. In Amerika gibt's jetzt künstliche Intelligenz, und wir können am besten regulieren. Das ist auch schon mal was. Ich meine, das werden sie alle irgendwann brauchen. Ne? Spätestens wenn die KI erstmal richtig aus dem Sack ist, dann werden wir wahrscheinlich die Exportweltmeister Nummer 1 für Regulierung.
Verwaltung, ne? Verwaltung können wir richtig gut.
Ja, Verwaltung, Hierarchien, Krabbenkörbe, alles das, was eine Volkswirtschaft halt beschleunigt. Eigentlich müsste man die Deutschen mal aufschreiben lassen, was sie glauben, was gut ist, und dann machst du das Gegenteil davon und dann wirst du richtig fix. Also, naja gut, ich meine, immerhin haben wir jetzt jede Form von Wachstumspfad der digitalen Art hier wegreguliert, und jetzt wird's ja spannend, weil nämlich wir haben ja quasi in Hamburg sogar auch eine Landtagswahl, aber das ist natürlich viel interessanter im Bund, auch eine Bundestagswahl. Scholz glaubt, er möchte gerne wieder werden. Dann haben wir einen Kanzlerkandidaten bei den Grünen, der ein bisschen unsicher ist, ob er wie er eigentlich genannt werden will. Da gibt es ja auch interessante Gespräche, die er geführt hat schon. Also ist er Kanzlerkandidat oder Spitzenkandidat und kann er eigentlich Kanzler oder nicht? Und irgendwie die Union, die umgarnt jetzt die Grünen, als wenn sie mit der ganzen Pleite der letzten Regierung nichts zu tun gehabt hätten. Ich würde ja sagen, wir haben die Chance, wieder hier ein stabiles Investmentklima herzustellen, also die Grünen abzuwählen. Das ist für mich irgendwie ziemlich dicht beieinander, wenn wir uns so das Heizungsgesetz und so angucken. Oder auch diese Förderungsgeschichten, die sie ja irgendwie zwischendurch mal im Tagestakt geändert haben, was da nun gegolten hat, und inzwischen blickt ja auch keiner mehr durch. Insofern, was macht die Politik 2025? Du darfst jetzt wieder ganz moderat werden. Verteidige die Grünen, ist okay. Die Linken habe ich gar nicht erwähnt, aber mit denen kannst du jetzt anfangen, vielleicht.
Ja, wir wissen natürlich noch nicht, wer es wird, ne? Das ist halt die Schwierigkeit. Und du hast gerade schon ein bisschen aufgemacht, naja, so richtig leicht werden die Koalitionen ja auch nicht, ne? Du hast jetzt Schwarz-Grün thematisiert. Schwarz-Rot könnte ich jetzt auch was zu sagen.
Wow, das wäre auch eine Katastrophe. Also eigentlich ist es irgendwie, aber dass jetzt die FDP auch ganz rausfällt, was denn machen jetzt? Mal im Ernst, mal Butter bei die Fische.
So, und deswegen gehen wir jetzt auf die Sachthemen, und da bin ich doch ein bisschen optimistischer, unabhängig davon, welche Konstellation jetzt es gibt. Ich glaube, der Politik sind ja ein paar Dinge im Wohnungsmarkt schon bewusst. Wir bashen natürlich viel, aber im Endeffekt ist ja relativ klar, dass was getan werden muss. Dass im Wohnungsbau auf jeden Fall ein neuer Impuls gesetzt werden muss.
Kurze Zwischenfrage, war es das in den letzten 4 Jahren nicht? Klar, dass da was passieren muss?
Naja, aber das braucht ja manchmal ein bisschen länger, ne?
Okay.
Naja, also es ist ja immer die Magie des Anfangs, ne? Da geht ja vielleicht manches auch leichter von der Hand, was dann vielleicht später einfach schwieriger ist. Und deswegen glaube ich schon, dass es nochmal einen Impuls auch für den Wohnungsbau geben wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es diesmal in Richtung Selbstnutzer gehen wird, dass man sich in irgendeiner Form dafür einsetzen wird, die Selbstnutzer zu entlasten. Ob es die berühmte Grunderwerbsteuer-Freibetragsgeschichte wird, glaube ich mittlerweile nicht mehr. Aber in irgendeiner Form wird man ein Instrument finden, mit dem man Selbstnutzer entlasten kann. Vielleicht einfach auch Nachrangdarlehen, also eigenkapitalersetzende Darlehen, die man über die KfW vergibt. Das ist relativ leicht umzusetzen und hätte eine gewisse Wirksamkeit. Vielleicht wird man auch doch wieder eine Art von Baukindergeld aus der Schublade ziehen oder ähnliches. Also ich glaube, ein bisschen was wird da kommen. Und das wird natürlich auch die Nachfrage stärken. Also von daher erwarte ich da eigentlich einen gewissen zusätzlichen Impuls. Und ich glaube tatsächlich, es wird in der einen oder anderen Form auch eine gewisse Deregulierung geben. Dass man also schon überlegt, wie kann ich es denn jetzt einfacher machen? Also ich habe aus der CDU immer wieder jetzt gehört, dass man doch auf die Emissionseffizienz statt die Energieeffizienz setzen möchte. Das heißt, wir gehen weg von den Energieeffizienzklassen und schauen uns einfach nur noch an, wie viel CO2 wird emittiert. Und da gibt es dann natürlich viel mehr Spielmöglichkeiten, dass du dann zum Beispiel sagen kannst, okay, die Immobilie ist jetzt vielleicht nur noch ein 70er Standard, aber ich habe eben eine Wärmepumpe eingebaut und deswegen bin ich CO2-neutral. Ja, und damit habe ich natürlich einen großen Vorteil. Das könnte ich günstiger bauen als heute viele KfW 40 oder 55 Häuser. Also da bin ich gespannt. Ich glaube schon, man wird an der einen oder anderen Stelle einfach etwas pragmatischer werden. Und insofern bist du vielleicht überrascht, aber ich bin durchaus optimistisch, was die Politik angeht, und würde mich da nicht mal auf eine bestimmte Koalition festlegen wollen.
Ja, die Frage, die sich hier stellt, also diese Emissionseffizienz ist ja so eine Diskussion, die auch natürlich, also das ist ja eine implizite Aussage für Atomkraftwerke, nicht wahr? Das ist ja, weil die sind ja besonders emissionsarm, was den CO2-Ausstoß angeht, wenn nicht sogar neutral, je nachdem, wie man es rechnet. So, das sind ja Diskussionen, die dann auch wieder bei potenziellen Koalitionspartnern irgendwie zu Riesenthemen führen werden, oder?
Nein, das hat überhaupt nichts mit Atomenergie zu tun. Und ich glaube, das Thema Atomenergie ist einfach durch. Das muss man einfach sehen. Bis wir jetzt wieder Atommeiler aktivieren oder gar neue Atommeiler bauen, dafür vergeht viel zu viel Zeit. Die internationalen Beispiele zeigen auch, das ist wahnsinnig teuer. Also ich glaube, das ist nicht der Weg. Was jetzt Energiepolitik angeht, ist es schon spannend. Im ersten Halbjahr letztes Jahr haben wir zu 65% erneuerbare Energien gehabt. Tatsächlich ein Rekordwert. Ich glaube, es geht da eher darum, wie können wir das auch speichern? Ja, die Speicherkapazitäten, das ist eigentlich das Zukunftsthema. So, und um jetzt dein Haus CO2-neutral zu machen, musst du dir kein Atomkraftwerk einbauen. Du brauchst einfach eine Wärmepumpe oder was anderes oder Geothermie oder ähnliches. Und ich glaube, darum muss es gehen, ne? Also es geht nicht darum, dass wir die Häuser jetzt dermaßen dämmen, dass wir einfach gar keine Energie mehr verbrauchen. Ich glaube, das ist einfach ein fehlgeleiteter Weg. Das hat sich nicht bewährt. Und wenn wir mal anfangen würden, auch die gebundene Energie zu messen, also die ganzen Materialien, die notwendig sind und die wirklich dicken Wände, die wir dafür brauchen, dann ist das Ganze auch nicht mehr so wirklich ressourceneffizient. So, und von daher denke ich, dass auch die Grünen da durchaus kompromissbereit sind in dem Bereich. Das Entscheidende ist einfach, dass wir mit erneuerbaren Energien oder eben Energien, die kein CO2 emittieren, die Wohnung beheizen. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Und wenn wir das schon mal angehen würden in der Weise, dann hätten wir einfach wesentlich mehr Möglichkeiten, auch günstiger zu bauen und auch günstiger zu sanieren im Übrigen. Und das wäre schon ein Meilenstein. Also von daher bin ich da frohen Mutes.
Ich hoffe, du hast recht. Ich werde es auch aufhören, weil man könnte ja natürlich irgendwie gebundene Energie könnte man ja durchaus auch diskutieren in so einem Sockel von einer Windmühle, aber das führt jetzt zu weit. Genau, und für den Fall, dass es dich wieder juckt, weil ich auf den Grünen rumreite, bitte schreib einfach in die Kommentare oder lass es sein. Du bist jederzeit eingeladen, unseren Podcast einfach auszustellen. Ich bin kein Freund von den Grünen. Und ich darf es. Ich möchte es auch gerne nicht hinterm Ofen halten müssen. So viel Positionierung darf schon sein, das kann jeder aushalten. Und für den Fall, dass nicht, schreibt mir eine E-Mail, ist auch gut. Dann diskutieren wir entweder persönlich oder in den Kommentaren oder per E-Mail oder so. Genau, weil es ja immer wieder so ein paar Hörer gibt, die juckt es. Man kann doch nicht immer auf den Grünen rumhacken. Doch, kann ich, tue ich auch gerne. Also, 25. Die Politik ist abgehakt und jetzt ist die Frage, sollte man 2025 in Immobilien investieren oder nicht, als sozusagen Aussichtsfrage. Was meinst du? Guter Zeitpunkt zum Einsteigen oder warten bis zum Ende, weil dann sind die Zinsen ganz unten, dann ist der Druck am größten auf den Wohnungsmarkt, dann hat sich sozusagen alles schon so richtig ausgebildet oder eher am Anfang einsteigen? Oder gar nicht dieses Jahr? Oder was sagst du?
Das Timing ist natürlich immer eine wirklich schwierige Frage. Was kann passieren? Also natürlich kann es sein, dass man jetzt noch auf niedrigere Zinsen wartet. Aber wenn ich recht behalte und die Preise steigen, dann haben wir da natürlich gegenläufige Effekte. Ja, das heißt, möglicherweise steigen die Preise schneller, als die Zinsen gefallen sind. Dann ist es ungünstiger. Andererseits kann man eben sagen, naja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, weil ich dann eben die Preis- und Mietsteigerung auch entsprechend noch mitnehmen kann. Und es ist vielleicht noch weniger Konkurrenz im Markt als vielleicht Ende des Jahres. Ja? Also das ist durchaus eine Möglichkeit. Und natürlich ist auch die Frage, kommt die Zinssenkung in der Weise oder kommt sie nicht, je nachdem, wie die Geopolitik sich entwickelt. Ich glaube, das ist aber eigentlich nicht das Entscheidende. Ne? Also diese Timing-Geschichte ist immer so, ja, im Nachhinein natürlich schön, wenn man das beste Timing erwischt hat, aber ich glaube, es ist auch nicht entscheidend, sondern entscheidend sind ja eher die langfristigen Perspektiven. Und wenn wir uns jetzt einfach anschauen, ich habe gesagt, wir bauen wahrscheinlich 2025 nur diese 230.000 Wohnungen. Jetzt können wir sagen, wie groß ist die Chance, dass wir dann 2026 richtig durchstarten und 2027 und 2028. Naja, wenn es gut läuft, steigern wir die Bautätigkeit, aber es ist schon ein langer Weg, bis wir wieder auf die 300.000 kommen, die wir hatten, weil wir einfach sehen müssen, die Fachkräfte sind ja auch in der Bauwirtschaft limitiert. Wir haben immer noch große Probleme, was die Produktivität angeht. Wir haben noch ein sehr, sehr enges Korsett, was auch die Regulierung angeht. Wir haben knappe Bauflächen. Also, dass die Bautätigkeit so richtig durch die Decke geht, kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen in den nächsten Jahren. So, und das heißt einfach, wir werden über längere Zeitraum knappen Wohnungsmarkt haben. Wenn wir jetzt so in die Konjunktur schauen, denke ich schon, dass wir 2026, 2027, da geht es so langsam auch wieder aufwärts. Das heißt, dann werden wir noch stärkere Lohnentwicklung haben. Also das heißt, die Perspektiven jetzt für Investoren über die nächsten Jahre sind eigentlich sehr gut. Und von daher würde ich schon sagen, sowohl für den Selbstnutzer, der jetzt kaufen möchte, als auch für den Investor, ist jetzt durchaus ein gutes Zeitfenster, ja, was man durchaus lohnen kann.
Okay, Man kann sich reinschleichen in den Markt, wie immer. Ja, eine Langfristigkeit ist natürlich immer, du hast völlig recht, wenn man nicht genau diese Peaks erwischt nach oben oder nach unten, dann ist es eigentlich fast egal.
Gut, aber die Immobilie ist natürlich, du hast 10, 15 Jahre, haben die meisten als Zeithorizont, vielleicht sogar noch länger. So, und dann relativiert sich einfach auch dieser Zeitpunkt, das beste Timing. Sondern da ist ja einfach die entscheidende Frage, habe ich die beste Immobilie für meine Ziele, meine Bedürfnisse, meinen Mieter, meine avisierten Mieter? Und das ist, glaube ich, die entscheidendere Frage.
Gut, dann wollen wir es dabei belassen. Schön, dass ihr gut mit uns reingekommen seid. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Dir, Michael, für die ganzen wissenschaftlichen Einlassungen und dem Versuch, das hier nicht zu polemisch werden zu lassen. Natürlich auch für die Studie vom IW. Und dann würde ich sagen, in gewohnter Weise hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, genießt es, ruht noch ein bisschen aus oder was immer ihr so vorhabt. Genießt die Ferien oder kloppt schon wieder voll rein, was immer das Richtige für euch ist. Ich freue mich auf euch das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Tschüss zusammen.
Du suchst einen Finanzpartner für deine Kapitalanlage? Dann sprich mit der Interhyp. Von der Planung bis zum Abschluss stehen dir die erfahrenen Experten für Baufinanzierung zur Seite. Mit einem Team, das auf Immobilien als Kapitalanlage spezialisiert ist. Informiere dich jetzt auf www.interhyp.de.